NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Wir berichten in der kommenden halben Stunde unter anderem über die Geberkonferenz für den Gazastreifen, über das Vorrücken der Terrororganisation IS im Irak und in Syrien und über den internationalen Druck auf die Türkei, den Kurden zu Hilfe zu kommen. Wir berichten über die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels und kommentieren zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse die Rückkehr der Politik auf die Messe. Wir berichten über das Auftreten eines neuen Ebola-Falles in den USA und natürlich am Ende der Sendung über das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Große Teile des Gazastreifens liegen in Trümmern. 18.000 Häuser wurden nach Angaben der Vereinten Nationen beim Krieg zwischen Israel und der Hamas im vergangenen Sommer zerstört. Die Palästinenser sind beim Wiederaufbau auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Um diese zu organisieren, hatte die ägyptische Regierung zu einer Geberkonferenz nach Kairo eingeladen.
Der Wiederaufbau Gazas könne nur dann gelingen, sagte der ägyptische Präsident zum Auftakt der Konferenz, wenn eine dauerhafte Waffenruhe herrscht und wenn die Palästinenserbehörde die vollständige Amtsgewalt auch im Gazastreifen ausübt. Damit wurden gleich zu Beginn zwei zentrale Probleme benannt, um die es eigentlich heute in erster Linie gar nicht ging. Die rund 30 Außenminister und Vertreter internationaler Organisationen kamen zusammen, um über Finanzhilfen für den Wiederaufbau zu beraten. Erst ab Ende des Monats sollen die Konfliktparteien direkt über eine dauerhafte Waffenruhe verhandeln. Einstweilen bleibt also noch Zeit für Absichtsbekundungen und Appelle. Ich bin mir sicher, erklärte Ägyptens Präsident El-Sisi, dass sie alle meinem Ruf Folge leisten werden, einem Ruf, den ich auch an jede Mutter, jeden Vater und jedes Kind in Palästina und in Israel richte. Wir brauchen einen wirklichen Neubeginn, um Frieden, Stabilität und den Traum von der Koexistenz wahr werden zu lassen. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas begrüßte die Soforthilfe, mit der Staaten und Hilfsorganisationen Gaza unmittelbar nach dem Krieg unterstützt hatten. Das hätte die schlimmsten Folgen etwas abgemildert. Jetzt benötigten die Palästinenser aber erneut Hilfe aus dem Ausland. Entsprechend einer Schätzung der Palästinenserregierung würden für den Wiederaufbau bis 2017 insgesamt über 3,2 Milliarden Euro benötigt. Die Regierung unter Abbas konkurriert in Gaza mit der Hamas. Es würde ihre Position natürlich stärken, wenn sie den Menschen im Gazastreifen auch materiell etwas bieten könnte. Es geht also um mehr als nur um Geld. Die internationale Gemeinschaft muss ihre Verantwortung wahrnehmen und Aggression, Zerstörung und Vertreibung verhindern, betonte Mahmoud Abbas. Lassen Sie es nicht zu, dass das palästinensische Volk leidet. Unterstützen Sie uns, wenn wir ein Ende der israelischen Besatzung und die Zwei-Staaten-Lösung fordern. Bundesaußenminister Steinmeier hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt, betonte aber in einer Erklärung, der deutsche Finanzbeitrag von 50 Millionen Euro solle dabei helfen, die Versorgung in dem dicht besiedelten Palästinensergebiet sicherzustellen. Deutschland wolle die palästinensische Autonomiebehörde dabei unterstützen, die Verantwortung in Gaza wieder zu übernehmen. Der Gazastreifen dürfe nicht länger von der Hamas und anderen Extremisten als Waffenlager missbraucht werden. Das Golfemirat Katar stellt 1 Milliarde US-Dollar für den Wiederaufbau im Gazastreifen zur Verfügung. Das war die mit Abstand umfangreichste Hilfszusage bei der Konferenz in Kairo. US-Außenminister Kerry sicherte 212 Millionen US-Dollar zu. Großbritannien will zusätzlich zu bisherigen Zusagen knapp 26 Millionen Euro beisteuern. Norwegen, das zusammen mit Ägypten die Geberkonferenz leitete, versprach 11,4 Millionen Euro.
Aus Kairo berichtete Jürgen Striak. Ein Deutscher war nach Angaben der Terrororganisation Islamischer Staat unter den Selbstmordattentätern, die den Kampf der Dschihadisten im Irak vorantreiben. Denn während die Welt besorgt auf das Vorrücken des IS in der syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane sieht, versucht die Terrororganisation auch im Nachbarland weiter Boden zu gewinnen. Über die aktuelle Lage an den Fronten berichtet Björn Blaschke.
Bei einer Reihe von Anschlägen sind im Irak mindestens 33 Menschen getötet worden. Nach Armeeangaben rissen allein 3 Selbstmordattentäter im Ort Kara Tepe, in der an Iran grenzenden Provinz Diyala, 25 Menschen mit in den Tod. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Stundenlang herrschte Chaos an den Tatorten. Die Anschläge wurden am Rathaus der Stadt, an einem Gebäude kurdischer Sicherheitskräfte sowie am örtlichen Parteibüro der Patriotischen Union Kurdistan verübt. Die meisten Opfer sollen Veteranen der irakisch-kurdischen Peschmerga gewesen sein, altgediente Milizionäre, die noch einmal gegen die Terrororganisation IS in den Kampf ziehen wollten. Im Kurznachrichtendienst Twitter bekannte sich denn auch IS zu den Anschlägen. Unter anderem heißt es, ein Deutscher sei unter den Selbstmordattentätern gewesen. Bereits gestern hatte es mehr als 45 Tote durch eine Reihe von Attentaten in der irakischen Hauptstadt gegeben. Heute gingen die Aufräumarbeiten in Bagdad weiter. Aufräumarbeiten, bei denen die Menschen verzweifelt mitmachten, so wie dieser Mann. Kinder sind zu Waisen gemacht worden. Familien haben ihre Ernährer verloren. Was sollen wir noch sagen? Wie lange sollen wir noch darunter leiden? Wir leben seit Jahren so. Nichts hat sich verbessert. Im Gegenteil, alles wird schlechter. Die Politiker sitzen in der stark gesicherten grünen Zone. Und wir leiden. Wenngleich tatsächlich auch manch hochrangige Iraker Opfer von Attentaten werden. So in der westirakischen Provinz Anbar. Dort wurde ein Polizeichef bei einem Anschlag getötet. Als ein Autokonvoi nahe der Stadt Ramadi unterwegs gewesen sei, sagte der Vizepräsident des Provinzrates von Anbar. Die mehrheitlich von Sunniten bewohnte Provinz gehört zu den Hochburgen von IS. Die Stadt Fallujah haben IS-Kämpfer bereits Anfang des Jahres eingenommen. In den vergangenen Tagen haben sie noch einmal verstärkt versucht, sich in Anbar auszubreiten. Auch im nordsyrischen Kobane halten die Kämpfe zwischen IS und kurdischen Milizionären an, wenngleich der Vormarsch der Islamisten offenbar zunächst gestoppt werden konnte. So berichtet dieser kurdische Journalist aus Kobane am Telefon, die Kämpfe zwischen den kurdischen Volksverteidigungseinheiten und den IS-Leuten halten seit 28 Tagen an. Aber insgesamt ist es heute ruhiger als in den zurückliegenden Tagen. Ich höre die Geräusche der Maschinengewehre südlich von Kobane und ich höre auch Scharfschützen von IS. Die östliche Seite von Kobane greifen sie mit Granaten an. Augenzeugen nahe Kobane berichten, sie hätten nach Luftangriffen Rauchsäulen über der Stadt aufsteigen sehen. Syrische Aktivisten sagen, die internationale Anti-IS-Allianz habe aus der Luft 3 Ziele im Südosten und Osten von Kobane attackiert.
Ob und wie den kurdischen Kämpfern in Kobane geholfen werden kann oder eben auch nicht, das hängt ganz wesentlich von der Türkei ab. Doch die türkische Regierung will in diesen Konflikt bisher nicht eingreifen.
Türkische Panzer patrouillieren an der Grenze zu Syrien. Einige sind auf einem Hügel postiert mit freiem Schussfeld nach Kobane. Doch so nah wie Kobane von dort aus ist, so weit scheint die türkische Armee davon entfernt, in den Kampf um die nordsyrische Stadt einzugreifen. Zwar wollen türkische Medienvertreter beobachtet haben, wie zusätzliche Panzer aus westlichen Provinzen an die syrische Grenze verlegt wurden, doch auch das kann kaum als Anzeichen für ein unmittelbar bevorstehendes militärisches Eingreifen der Türkei gedeutet werden. Trotzdem sprach US-Verteidigungsminister Chuck Hagel von erheblichen Fortschritten bei Gesprächen mit der Regierung in Ankara. Wie Sie wissen, gibt es in der kommenden Woche ein Treffen hoher amerikanischer und türkischer Militärs in Ankara. Wir werden dann eine gute Vereinbarung mit dem türkischen Generalstab treffen. Dabei wird es darum gehen, festzulegen, was die Türkei zur Ausbildung und Ausrüstung beisteuert. Noch sind viele Fragen offen, zum Beispiel, wer die moderaten syrischen Rebellen sein sollen, die ausgerüstet und ausgebildet werden sollen. Die Türkei hat kein Interesse, kurdische Kämpfer zu schulen. Die Befürchtung, sie könnten ihr Wissen und ihre Waffen eines Tages gegen türkische Soldaten einsetzen. Eine Bodenoffensive ohne Beteiligung der NATO-Partner kommt für die türkische Regierung nach wie vor nicht in Frage. Überhaupt, fragte Staatschef Tayyip Erdogan bei einer Rede in der türkischen Schwarzmeerstadt Rize, was hat die Türkei mit Kobane zu tun? Für ihn sind es 2 Terrorgruppen, die sich in Kobane bekämpfen. Die kurdische PYD als syrischer Arm der verbotenen türkischen PKK und die IS-Milizen. Vor allem die Kurden in der Türkei sehen das anders. Ihre Proteste gegen die türkische Kobane-Politik hatten in der vergangenen Woche 37 Todesopfer und hunderte Verletzte gefordert, überwiegend Kurden. Doch weder der Druck aus dem In- noch aus dem Ausland scheint Erdogan zu beeindrucken.
Türkei! İç ve dış politikasını teröristlerin
Die Türkei ist kein Land, das sich seine Innen- und Außenpolitik durch terroristische Gewalttaten vorschreiben lässt. Beide, die Gewalttäter und die Anführer, die dahinter stehen, sollen wissen, dass sich die Türkei nicht durch Proteste auf den Straßen erpressen lässt.
Türkiye sokak eylemlerinden korkup istikamet değiştirecek bir ülkede değildir.
Für Erdogan steckt hinter den Protesten der Kurden nicht nur die PKK, sondern auch Syriens Machthaber Assad. In einer Rede vor Anhängern am Schwarzen Meer äußerte Erdogan seine Erwartung, das Parlament werde am kommenden Dienstag die Rechtsgrundlage dafür schaffen, Vandalismus und Gewalt auf den Straßen zu beenden. Zuvor hatte der amtierende PKK-Chef Cemal Bayık im ARD-Hörfunk mit erneuter Gewalt gedroht.
Wir haben die Türkei gewarnt. Wenn sie so weitermachen, dann wird die Guerilla den Verteidigungskrieg zum Schutz des Volkes wieder aufnehmen. Wir wollen nicht, dass die Guerilla wieder aktiv wird. Trotz der vielen Toten und Verletzten haben wir die Guerilla noch nicht wieder aktiviert. Aber wenn es so weitergeht, dann wird die Guerilla auf jeden Fall aktiv.
Aus Istanbul berichtete Christian Butkereit. Angesichts der Tatsache, dass die Zentralregierung im Irak nach dem Abzug der Amerikaner Frieden und Sicherheit nicht garantieren kann, denkt Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar darüber nach, ob der Abzugsplan der internationalen Truppen aus Afghanistan tatsächlich so sinnvoll ist. Aus Berlin berichtet Jan Garwert.
Bundeskanzlerin Merkel will offenbar eine längere Trainingsmission der Bundeswehr in Afghanistan. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf eine vertrauliche Sitzung des Auswärtigen Ausschusses. Teilnehmer bestätigten den Bericht. Die Kanzlerin habe in der Sitzung am vergangenen Mittwoch Zweifel an den Plänen von USA und NATO geäußert, die kommende Trainingsmission für afghanische Sicherheitskräfte schon 2016 auslaufen zu lassen. Ursprünglich sollte die Mission, an der auch die Bundeswehr teilnimmt, ein Jahr länger dauern. Mit Blick auf die Wehrfähigkeit der afghanischen Sicherheitskräfte habe Merkel gesagt, man müsse Lehren aus den Erfahrungen in Irak ziehen. Dort kämen die Sicherheitskräfte nach dem Abzug der Amerikaner kaum gegen den Islamischen Staat an. Sie wolle deshalb noch einmal mit den USA darüber reden, die Mission zu verlängern. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion van Aken kritisierte Merkel. Er warf der Kanzlerin vor, sie wolle ein militärisches Abenteuer fortsetzen, das Dutzende deutsche Soldaten und hunderte afghanische Zivilisten das Leben gekostet habe. Einen gescheiterten Krieg gewinne man auch nicht in der Verlängerung, so van Aken.
Friendly Fire heißt es, wenn man im Krieg unter den Beschuss der eigenen Leute gerät. Nun befindet sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen nicht im Krieg und dass sie nach dem Vorliegen des Berichtes über die Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr Kritik einstecken muss, damit hatte sie sicher gerechnet. Wenn diese Kritik aber wie jetzt nicht nur von der Opposition, sondern auch von den Verbündeten kommt, dann kann man im übertragenen Sinne wohl schon von Friendly Fire sprechen. Aus Berlin berichtet Julia Barth.
Die Botschaft von Ursula von der Leyen ist klar. Sie räumt auf im Verteidigungsministerium. Die Fehler haben andere gemacht. Von der Leyen sieht ihre Vorgänger in der Verantwortung für die schweren Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr. Doch der von ihr in Auftrag gegebene Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG kritisiert wohl auch Vorgänge, die in ihre Amtszeit fallen. Das berichtet der Spiegel und verweist dabei auf die unveröffentlichte Langfassung des Berichts. Demnach soll das Nachfolgeprojekt für die gescheiterte Aufklärungsdrohne Eurohawk im Dezember 2013 als geheim eingestuft worden sein, durch mündliche Weisung und ohne Begründung. Entsprechende Akten zum Vorgang seien infolge der verschärften Geheimhaltung vernichtet worden. Das Verteidigungsministerium weist den Vorwurf zurück, die Aufklärung zu behindern und teilt mit, die externen Gutachter hätten stets Zugang zu allen notwendigen Informationsquellen gehabt. Außerdem habe die jetzige Hausspitze die umfassende Veröffentlichung des Vollgutachtens an das Parlament mit den Informationen zum Projekt Eurohawk sogar erst ermöglicht, und zwar indem sie die Geheimhaltungsstufe entsprechender Dokumente gelockert habe. Die Opposition verlangt trotzdem schonungslose Aufklärung von Ursula von der Leyen. Für ihre Haltung, die Schuld an der Ausrüstungsmisere ihren Vorgängern zuzuschieben, bekommt die CDU-Ministerin aber auch Kritik aus der Schwesterpartei. CSU-Chef Horst Seehofer sagte dem Spiegel, sowas tue man eigentlich nicht. Er selbst habe oft Dinge übernommen, die ihn nicht erfreut hätten, habe seine Vorgänger deshalb aber nicht mit Vorwürfen überzogen. Auch an einer weiteren Front bekommt die Verteidigungsministerin Gegenwind. Und zwar in der Frage, wie viel die deutsche Rüstungsindustrie in Zukunft noch eigenständig produzieren soll. Von der Leyen hatte angeregt, nur noch die deutsche Produktion von Verschlüsselungs- und Aufklärungstechnik und von Schutzausrüstung sicherzustellen. Diesen Vorschlag hat schon Wirtschaftsminister Gabriel von der SPD kritisiert. Jetzt legt sein Parteikollege Außenminister Steinmeier nach. Im Tagesspiegel warnt er davor, den technologischen Vorsprung Deutschlands preiszugeben und gibt zu bedenken, Deutschland habe Produkte, um die man es in der ganzen Welt beneide. Warum den Bau von U-Booten aufgeben, obwohl die deutsche Industrie da weltweit führend sei?
Der deutsche Buchhandel ehrt einen Internetpionier. Die Verleihung des diesjährigen Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den US-Informatiker, Schriftsteller und Musiker Jaron Lanier zeigt, wie sehr sich die Welt gewandelt hat. Doch Lanier wurde in Frankfurt nicht geehrt, weil er die digitale Welt mit erschaffen hat, sondern weil er zugleich zu ihren profiliertesten Kritikern gehört. Das wurde auch bei der Preisverleihung heute in der Frankfurter Paulskirche deutlich. Joachim Hagen berichtet von dort.
Jaron Lanier gilt als einer der Pioniere des Internets. Aber es gebe Dinge in der digitalen Welt, die ihm Angst machten, bekannte Lanier heute in seiner Dankesrede.
If there's one thing that terrifies me about the Internet, this is it.
Wenn es eines gibt, das mich im Internet ängstigt, dann dies. Es ist ein Medium, das Flashmobs auslösen kann und regelmäßig schlagartig virale Trends schafft. Zwar haben diese Effekte bisher noch keinen größeren Schaden angerichtet, aber was haben wir im Gegenzug, um sie zu verhindern? Wenn Generationen heranwachsen, die sich großenteils über geschützte soziale Netzwerke organisieren und austauschen, woher wissen wir, wer die Kontrolle über diese Strukturen erbt?
How can we know who will inherit control of those designs?
Lanier arbeitet zurzeit in der Forschungsabteilung von Microsoft und gilt als einer der wichtigsten Kritiker der Internetwirtschaft. Vor allem die wachsende Macht einzelner Firmen wie Google oder Facebook machten ihm Sorgen.
Jedes Mal, wenn jemand einen Cloud-Service anbietet, um einen Aspekt des Lebens leichter zu machen, sei es Zugang zu Musik, Mitfahrgelegenheiten oder Krediten, wird in Kauf genommen, dass die Menschen, die zuvor einen gewissen Schutz genossen hatten, dieser Schutz im Vergleich zu früheren Regelungen seinen Wert verliert. Künstler, die vom Urheberrecht profitierten, werden im neuen System ihr Recht verlieren. Arbeiter, die in einer Gewerkschaft organisiert waren, werden es nicht mehr sein. Fahrer, die bestimmte Lizenzen und Verträge hatten, müssen ohne sie auskommen. Und auch ganz normale Bürger, die ein Recht auf Datenschutz hatten, müssen sich der neuen Ordnung anpassen.
Lanier fordert deshalb eine neue Ordnung des Internets. Technische Erfindungen müssten die Rechte und die Würde der Nutzer stärken. Vor der Preisverleihung hatte Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, die Laudatio auf Jaron Lanier gehalten. In einer Zeit, in der soziale Beziehungen und die Art des Wirtschaftens durch die Digitalisierung in Frage gestellt werden, sei es wichtig, die Mahner zu Wort kommen zu lassen, sagte Schulz.
Kaum jemand hat die Gefahren und Risiken grundsätzlicher benannt als Jaron Lanier. Seine Kritik ist nicht kulturpessimistisch. Schon gar nicht technologiefeindlich, sondern er mahnt aus der Position eines kenntnisreichen, zur Sache selbst, aber loyalen Oppositionellen. Dadurch sind seine Überlegungen, die er in Büchern, Artikeln, Vorträgen und Interviews vorgelegt hat, besonders erhellend.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert. Lanier will das Geld nutzen, um für seine Ideen für ein gerechteres Internet zu werben.
270.000 Menschen haben die Frankfurter Buchmesse in den letzten 5 Tagen besucht. Ein Erfolg zweifellos, auch wenn die Messeleitung beobachtet, dass die Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr erneut zurückgegangen sind, dass sich die schwierige wirtschaftliche Lage etwa in Ländern wie Italien und Spanien bemerkbar gemacht hat und dass der digitale Wandel die Verlagswelt weiter durchschüttelt. Doch das Geschäft ist das eine, die intellektuelle Ausstrahlung etwas anderes und in dieser Hinsicht habe die Frankfurter Buchmesse anknüpfen können an gute alte Zeiten, meint Michael Metzger in seinem Kommentar.
Wie kaum eine andere Veranstaltung ist die Frankfurter Buchmesse ein Spiegel der Gesellschaft. Hier treffen sich die Intellektuellen, die Denker Deutschlands und aus der ganzen Welt, um miteinander zu reden. Und was sie beschäftigt, zeigt, was die Menschen beschäftigt. So betrachtet hat die Buchmesse schon viele Gesichter gezeigt. Ende der 60er Jahre war die Buchmesse ausgesprochen politisch. Es gab heftige politische Diskussionen, Demonstrationen und Studentenproteste rund um die Messe. Vereinzelt wurden damals sogar Messehallen abgeriegelt. Aber das ist lange her. In den letzten Jahren konnte nicht einmal mehr China politische Reaktionen erzeugen. Trotz der chinesischen Repressionen gegen seine Dissidenten sogar direkt auf der Messe. China war Ehrengast 2009. Und auch Brasiliens soziale Unruhen im vergangenen Jahr riefen auf der Buchmesse kaum ein Echo hervor. Brasilien war ebenfalls Ehrengast im vergangenen Jahr. Die Literaturelite war zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem Geschäftemachen. Doch in diesem Jahr glomm auf der Buchmesse wieder so etwas wie ein politischer Funke. Sophie Oksanen, Literaturstar aus Finnland, attackierte ungeniert Russland wegen der nationalistischen Unterdrückung seiner ethnischen Minderheiten. Frank-Walter Steinmeier beschwor die Notwendigkeit des Verstehens, um Krisen lösen zu können. Und der deutsche Außenminister beschwor die Literatur als Mittel zum besseren Verstehen. Und sogar Buchmessendirektor Jürgen Boos rief nach einer Kultur des Austausches als Mittel gegen die Krisen auf der Welt und er bot die Messe als Ort dazu an. Nach vielen Jahren setzte die Buchmesse damit also erstmals wieder einen politischen Akzent. Sie bot Buchautoren aus aller Welt Foren an für den politischen Austausch, ohne Show. Es gab Podiumsdiskussionen zum Thema Pressefreiheit, Debatten um den Ukraine-Konflikt, man redet über Zensur und Spionage im Internet. Und endlich war es nicht mehr nur der Pen-Club, der in den Messehallen einsam nach der Freiheit des Wortes rief, während alle anderen vor allem übers Geschäft redeten. Wie gut das tat, endlich wieder einmal ein wenig politische Leidenschaft zu spüren. Denn wo sonst soll die Freiheit des Wortes verteidigt werden? Gegen Intoleranz, Nationalismus oder Diktatur, gegen die Diskriminierung Andersdenkender, wenn nicht auf der größten Buchmesse der Welt? Dass das wichtig ist, ist bei den Messemachern angekommen. Irgendwie jedenfalls. Die Erkenntnis war aber bisher kein wuchtiger Weckruf, eher ein leises Klingeln. Hallo, ich heiße Politik und ich bin noch am Leben. Wie gesagt, die Frankfurter Buchmesse ist ein Spiegel dessen, was die Menschen beschäftigt. Es ist also ein gutes Zeichen, dass es auf der Messe nicht mehr nur ums Geschäftemachen ging, sondern endlich wieder auch um Politik. Angesichts der Krisen auf der Welt wird Politik wieder marktfähig. Wir brauchen mehr davon.
Ein Kommentar zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse von Michael Metzger. Mit neuen Kontrollen an den Flughäfen wollen die USA verhindern, dass Ebola-Kranke unbemerkt ins Land kommen. Doch nun meldet Amerika einen neuen Ebola-Fall aufgrund einer Ansteckung im eigenen Land. Jan Bösche berichtet aus Washington.
Bei dem neuen Verdachtsfall handelt es sich um eine Pflegekraft aus Texas. Sie hatte den ersten Ebola-Kranken betreut, bei dem die Krankheit in den USA ausgebrochen war. Die Pflegekraft hatte am Freitag Fieber bekommen. Ein erster Ebola-Test fiel positiv aus. Nun warten die Behörden auf eine Bestätigung durch einen weiteren Test. Falls sich der Verdacht bestätigt, wäre es das erste Mal, dass sich jemand in den USA mit Ebola angesteckt hat. Die Pflegekraft befindet sich nun in Quarantäne, gemeinsam mit einer weiteren Kontaktperson, die sich vielleicht angesteckt haben könnte. Der erste Ebola-Patient war am Mittwoch gestorben. Er war aus Liberia in die USA eingereist, hatte aber zunächst keine Symptome gezeigt. Als er Tage später ins Krankenhaus ging, weil er fürchtete, Ebola zu haben, wurde er zunächst wieder nach Hause geschickt. Die Pannen in Texas haben die Ebola-Angst in den USA weiter angeheizt. Die Wall Street reagierte mit Kursverlusten, Flüge wurden abgebrochen, weil es Ebola-Verdachtsfälle an Bord gab. Die Behörden betonen dagegen immer wieder, dass es für eine Ansteckung einen direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Erkrankten geben muss.
Der russische Präsident Putin hat ein gutes Gespür für Timing und möglicherweise hat das ihn bewogen, ausgerechnet jetzt den Abzug russischer Truppen aus den Grenzgebieten zur Ukraine anzukündigen. Denn nächste Woche reist Putin zum Europa-Asien-Gipfel nach Mailand und dort wird er auch den ukrainischen Präsidenten Poroschenko treffen. Aus Moskau berichtet Bernd Großheim.
Unklar ist, wie viele russische Soldaten an der ukrainischen Grenze bleiben und ob von dem Rückzugsbefehl auch die Truppen betroffen sind, die in der Ukraine kämpfen. Nach Schätzungen der NATO waren dort mehrere tausend russische Soldaten im Einsatz, zuletzt sollen es noch einige hundert gewesen sein. Offiziell hat Russland immer dementiert, dass russische Truppen in der Ostukraine kämpfen. Es hieß lediglich, Soldaten kämpften dort im Urlaub und ausschließlich freiwillig. In der Ukraine gefangen genommene russische Fallschirmjäger hatten sich dazu anders geäußert. Sie berichteten, ihnen sei erklärt worden, sie seien unterwegs zu einer Übung. Der Verein russischer Soldatenmütter warf der Regierung in Moskau vor, ihre Männer und Söhne würden dazu gezwungen, in der Ukraine zu kämpfen. Die Ukraine und der Westen hatten seit langem den Rückzug der russischen Truppen verlangt. Ob die Forderung mit Putins Befehl tatsächlich erfüllt wird, bleibt abzuwarten.
Deutschland war in die Kritik geraten bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds, weil es sich weigert, die schwächelnde Konjunktur mit staatlichen Programmen anzukurbeln. Bundesfinanzminister Schäuble hielt dagegen, der Euroraum habe bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der Krise gemacht und er hielt am Sparkurs für den Euroraum fest. Bei der Abschlusserklärung in der vergangenen Nacht waren dann aber doch wieder alle auf einen Nenner. Aus Washington berichtet Sabine Hackländer.
Die Schwächephase der Weltkonjunktur soll sowohl durch Reformen als auch mit Hilfe von Investitionen bekämpft werden. Dafür haben sich Finanzminister und Notenbankchefs aus aller Welt ausgesprochen. Nachdem IWF und Weltbank zu Beginn ihrer Tagung noch vor einem möglichen Rückfall in die Krise gewarnt hatten, klangen die Abschlussstatements bereits weitaus optimistischer. Der Aufschwung sei zurück, wenn auch zaghaft, erklärte IWF-Chefin Lagarde. Es sei aber nötig gewesen, Politiker und Notenbanker zu sensibilisieren. Bundesfinanzminister Schäuble hatte dagegen während der Tagung immer wieder vor Panikmache gewarnt. Die nach unten korrigierten Wirtschaftsprognosen auch für Deutschland seien kein Grund zu übertriebener Sorge. Das Wachstum sei nach wie vor einigermaßen befriedigend. Der IWF hatte seine Prognose für das globale Wachstum erst vor kurzem auf 3,3% in diesem und 3,8% im nächsten Jahr gesenkt.
Dass der bolivianische Präsident auch in der Amtsperiode 2015 bis 2020 Evo Morales heißen wird, stand vor der heutigen Wahl kaum in Frage. Der 54-jährige Präsident und Kandidat der linken Bewegung zum Sozialismus gab seine Stimme kurz nach Öffnung der Wahllokale in der Coca-Bauernregion Chaparré ab, wo er treue Anhänger hat. Was die Meinungsforscher zum möglichen Wahlausgang sagen, das fasst Gottfried Stein zusammen.
Letzte Umfragen sehen für den ersten Indio auf dem Präsidentenstuhl des Landes einen Vorsprung von gut 40% vor seinen Herausforderern, dem Unternehmer Dorio Medina und Ex-Präsident Tuto Quiroga. Morales würde damit mit absoluter Mehrheit bereits im ersten Wahlgang gewinnen und könnte seine dritte Amtszeit antreten. Etwa ein Fünftel der 6 Millionen Wähler gelten noch als unentschlossen. Diese Zahl ist wichtig bei den gleichzeitigen Parlamentswahlen. Mit einer Zweidrittelmehrheit hätte die regierende Morales-Partei den Weg für Verfassungsänderungen auch ohne die Opposition frei. Gegner von Morales befürchten, er könnte so die Möglichkeit einer erneuten Wiederwahl durchsetzen.
Und nach so viel Politik kommen wir jetzt zum Sport. Und das heißt natürlich zuerst Fußball mit Julia Metzner.
Ja, und da bleibt uns der Blick auf die erste Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation nicht erspart. Nach dem 0:2 in Polen ist Deutschland nur Gruppenvierter. WM-Euphorie futsch. Julia Büchler hat auf dem Rückflug nach Deutschland heute im Flieger genau hingeschaut und nachgefragt.
Hallo, liebe Mannschaft, auf dem Flug nach Düsseldorf.
Nix wie weg aus Warschau. Pünktlich um 12:45 landet die DFB-Elf in Düsseldorf. Die meisten Spieler können schon wieder ein bisschen lächeln, auch wenn das 0:2 immer noch wehtut. Bundestrainer Jogi Löw bleibt trotzdem ganz gelassen.
Die Einstellung der Mannschaft, die Konzentration zum Spiel, die war absolut in Ordnung. Wir haben junge Spieler in der Mannschaft, die natürlich dann so ein bisschen Erfahrung sammeln müssen jetzt. Ich sehe es jetzt nicht dramatisch.
Ist das wirklich so einfach? 9 Weltmeister waren immerhin in der Startelf, aber weltmeisterlich war ihre Vorstellung nicht. Vor allem der Welttorhüter Manuel Neuer zeigt Schwäche.
Bei beiden Situationen habe ich wenig Möglichkeiten, aber den Kopfball, den kann ich mir schon ankreiden.
Das 0:1 ärgert ihn noch heute. Fazit, der Weltmeister ist besiegt von Polen, der Nummer 70 der Weltrangliste. Und jetzt? Jerome Boateng weiß, was gefehlt hat. Der Kampfgeist von Schweinsteiger, die Chefansagen von Lahm und auch die Kaltschnäuzigkeit von Klose.
Ich denke, wir sollten das kritisch sehen. Nicht einfach sagen, ja, Fußball ist ungerecht oder irgendwas, sondern wir sollten gucken, was wir falsch gemacht haben. Und Dienstag ist ein ganz wichtiges Spiel und da müssen wir eine Trotzreaktion zeigen.
Gegen Irland wird es Tore geben, daran hat auch Jogi Löw keinen Zweifel.
Ich bin mir sicher, das werden wir wieder ausgleichen.
Die Pleite gegen Polen also nur ein kleiner Betriebsunfall. So schnell lässt sich doch der Bundestrainer nicht die gute WM-Laune vermiesen. Von wegen Weltmeister nur noch auf dem Trikot. So ein Quatsch.
Also das Leben wird nicht härter, trotz aller Enttäuschung und dieser Niederlage. Klar, das Leben ist schöner wie vor der WM.
Und am Dienstag kann ja alles schon wieder ganz schön gut gemacht werden im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen Irland. Das findet auf Schalke statt. In der Formel 1 hat Mercedes als erster deutscher Rennstall überhaupt den Konstrukteurs-WM-Titel gewonnen. Dafür sorgten Lewis Hamilton mit dem Sieg beim Großen Preis von Russland und sein Teamkollege Nico Rosberg, der in Sochi Zweiter wurde. Drei Rennen vor Saisonende führt Hamilton in der WM-Einzelwertung vor Rosberg. Und in Hawaii, da hat sich der Deutsche Sebastian Kienle in die Geschichtsbücher eingetragen, gewann als vierter deutscher Triathlet den legendären Ironman nach fast 4 Kilometern Schwimmen, gut 180 Kilometern Radfahren und einem Marathonlauf obendrauf, wurde Olympiasieger Jan Frodeno übrigens Dritter in seinem allerersten, nee, hätte ich gesagt, in seinem zweiten Ironman der Karriere.
Das war Julia Metzner mit dem Sport und das waren die aktuellen Meldungen und Berichte in dieser Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend Ulrike Bosse.